Weltspiegel, Thema.
Venezuela, ein gescheiterter Staat?
Die humanitäre Krise ist eine Wahrheit, die die Regierung verschweigen will, weil wir de facto in einer Diktatur leben. Menschen, die sagen, was im Land passiert, werden festgenommen. Ein Patient blutete sehr stark. Es war 3 Uhr morgens und Stromausfall. Die Blutbank war im 6. Stock und wir hangelten uns am Geländer entlang, weil wir keine Möglichkeit hatten, uns Licht zu machen.
Venezuela verfügt über die größten bekannten Ölreserven der Welt und hat sich jahrzehntelang auf diese, im wahren Wortsinn, Geldquelle verlassen. Als aber der Ölpreis 2014/15 eingebrochen ist, ist auch die venezolanische Wirtschaft abgerutscht und hat sich trotz steigender Preise nicht wieder erholt davon, sondern im Gegenteil, die Lage im Land ist zu einer humanitären Krise geworden. Das jedenfalls sagen die meisten Experten und auch eine wachsende Zahl von Venezolanern, die gegen den Präsidenten Maduro auf die Straße gehen. Und die haben ja auch inzwischen einen Anführer, Juan Guaido. Die ARD-Fernsehkorrespondentin für Mittelamerika, Xenia Böttcher, kommt gerade zurück aus Caracas. Xenia, stehen sich da jetzt wirklich 2 Fronten gegenüber in Venezuela? Muss ich mir das so vorstellen?
Also es sind Fronten, die sich gegenüberstehen, nach meiner Wahrnehmung in der Masse relativ ungleich verteilt. Also ich konnte Demonstrationen sehen, ein großer Boulevard komplett gefüllt mit Anhängern von Juan Guaido, dem selbsternannten Übergangspräsidenten. Das ist der Hoffnungsträger für die Mittelschicht, für die Oberschicht und mittlerweile im steigenden Maße auch von Menschen, die mir gesagt haben, wir kommen aus den Armenvierteln. Die Armenviertel sind normalerweise die Regierungsunterstützer. Ich habe auch sogar Ex-Chavistas getroffen. Der Anführer der Sozialistischen Partei für die Jugend, für ganz Venezuela zum Beispiel, der hat gesagt, ich folge jetzt Juan Guaido, weil der führt unser Land in eine positive Zukunft.
Können Sie das bestätigen, was die Leute sagen? Ist das ein Anführer, ein Hoffnungsträger für die Zukunft, Juan Guaido?
Also Juan Guaido kommt recht jugendlich, sehr charismatisch und sehr bedacht rüber. Das heißt, wenn man sagt, früher, Politiker haben geschrien, sie haben polarisiert und dämonisiert. Und Juan Guaido ist ein sehr ruhiger Mann, der überlegt redet. In unserem Gespräch habe ich gemerkt, er ist extrem gut vorbereitet. Er antwortet selten direkt auf die Frage, er gibt dann immer sofort in die Richtung rüber, wo er das sagen kann, was er sagen will. Das heißt, man merkt schon, da ist ein ganzes großes Team und ein ganzes Konzept hinter ihm, das ihn auch genau als diesen strahlenden Hoffnungsträger präsentieren soll.
Ein großes Team und Massen, die auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Wie war da die Stimmung? War das euphorisch? War das wütend? Wie fühlt sich so eine Demonstration an?
Im Augenblick ist es Euphorie und es ist sehr friedlich. Und das ist sehr schön zu sehen, weil in den Jahren 2014 oder 2017 begann eine Demonstration immer friedlich und sie endete immer in Krawallen und Toten und auch einer massiven Repression durch die Polizei. Das war damals extrem dramatisch und jetzt ist es eigentlich schön zu sehen, die Stimmung ist euphorisch. Das ist eine große Hoffnung und große Aufbruchsstimmung. Diesmal werden wir es schaffen. Das ist das, was ich bei den Demonstrationen der Opposition erlebt habe.
Und auch Kreativität, das haben Sie abgebildet in einem Beitrag Weltspiegel Extra.
El Alma Llanera ist die inoffizielle Hymne Venezuelas. Eine Melodie, die die Seele berühre. Velvis will den Regierungswechsel und seine Waffe ist die Musik.
Ich glaube nicht an eine Ideologie, die uns Venezolaner unterdrückt und misshandelt hat.
21 Jahre alt kennt der Musikstudent nur diesen einen Sozialismus und er raube ihm die Zukunft. Seine Dozenten haben, wie so viele, das Land verlassen. Die Armut grassiere, weil die Regierung korrupt sei, weil aller Wohlstand am Öl hing, weil Maduro mit Lügen, Betrug und Gewalt an der Macht bleibe. Im sozialistischen Wohnheim erwartet niemand unseren Besuch. Wir sehen puren Verfall. Toiletten und Duschraum außer Betrieb. Das Wasser muss man schon selbst aus einem Loch im Boden schöpfen. Alle sind jetzt arm, das sei der Erfolg der Revolution. Sein Zimmer hat Velvis schon ausgeräumt. Er muss gehen, weil er protestiert hat. Nachts spielte er auf dem Dach des Wohnheimes die Nationalhymne. So sieht ziviler Widerstand der Opposition aus. Das Internet machte ihn zu einer Ikone der Regierungsgegner. Einen Tag später kam der Rauswurf.
Ich bekam dieses Papier um 23:30 Uhr nachts. Da stand, ich wohne hier nicht mehr, ich muss gehen. Die passenden Worte sind politische Verfolgung, weil es hier rein um Politik geht. Mein Protest war gewaltfrei. Ich habe über niemanden schlecht geredet und zu nichts aufgerufen.
Der Musikstudent Wilvis Beaumont redet sehr offen mit Ihnen, Xenia Böttcher, sehr offen und mutig vor der Kamera. Ist das gefährlich für ihn?
Ja, das ist gefährlich für ihn. Also die Dreharbeiten waren, als wir in dieses Studentenwohnheim gegangen sind, schon sehr angespannt. Wilvis war sehr angespannt, aber er hat betont und auch mehrfach betont, wenn er nicht sagt, wie es ist, wie soll das Ausland dann erfahren, wie die Wirklichkeit im Land aussieht? Und deswegen war es ihm sehr wichtig. Er hat nach unseren Dreharbeiten vor eine Woche Caracas verlassen und ist aufs Land gefahren, wo seine Familie wohnt, um aus dem, wie er gesagt hat, toxischen Umfeld rauszukommen und erstmal die Gefühle oder die Gemüter abkühlen zu lassen.
Für ausländische Journalisten ist es ja nicht immer einfach, aus Venezuela zu berichten. Nicht alles ist erlaubt, nicht alles ist frei. Die Leute müssen sich auch Gedanken machen, was sie ihnen erzählen. Wie war das jetzt in dieser Stimmung des Umbruchs? Wie konnten Sie berichten aus Caracas?
Also zunächst einmal, wir haben Visa bekommen und das kann man der Regierung zugutehalten, dass wir ins Land einreisen konnten und auch so Bericht erstatten konnten, wie wir es wollten. Aber man kann jetzt nicht von einer Pressefreiheit sprechen. Wenn wir jetzt in die Viertel der Regierungsanhänger gehen, wissen wir, dass wir Schutz brauchen. Also wir brauchen aktiven Schutz von Menschen, die uns einladen, weil es gibt da sehr viele Paramilitärs in den Vierteln, Unterstützer der Regierung und die sind bewaffnet und die sind eine Gefahr für uns. Das heißt, wir können in der Hinsicht nicht uns frei bewegen und die Fragen stellen, die wir wollen. Also es gab auch Situationen, wo, wenn wir zu kritisch gefragt haben, uns dann gesagt wurde, es reicht jetzt, wir brechen die Dreharbeiten ab oder ansonsten könnt ihr schauen, wie ihr alleine hier aus dem Viertel rauskommt. Und wenn wir alleine sind, sind wir quasi vogelfrei.
Es ist auch nicht alles erlaubt zu drehen. Zum Beispiel Krankenhäuser sind ein heikler Ort. Trotzdem sind Sie für das Weltspiegel extra in ein Krankenhaus gegangen, um eben die humanitäre Katastrophe darzustellen, die es laut Regierung nicht geben soll. War das Risiko kalkulierbar für Sie?
Wir haben uns viele Gedanken darum gemacht. Es ist nicht einfach, in Krankenhäusern zu drehen. Auch da gibt es sehr viele Spitzel. Das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Das sind also auch wieder Regierungsanhänger, die dort sitzen und gucken, wer kommt da rein und was machen die da. Und Ärzte, die berichten, wie schlimm die Lage in Krankenhäusern sind, die laufen Gefahr, dass sie entlassen werden. Insofern wussten wir, dass unsere Zeit im Krankenhaus sehr kurz sein wird und dass wir nur auch hier wiederum mit dem Rückhalt von Ärzten, die zeigen wollen, wie die Lage aussieht, ins Krankenhaus hineinkonnten. Und als es dann hieß, die Sicherheit ist hinter euch her, dann hieß es auch, ihr müsst jetzt sofort gehen.
Sie zeigen dann in Ihrem Weltspiegel extra keine Gesichter, aber die Leute erzählen, und zwar ziemlich offen.
Indira wird vermutlich sehr bald sterben. In der Klinik weiß niemand genau, woran die zweifache Mutter erkrankt ist, weil es kein Labor mehr gibt. Indiras Vater hofft dringend auf Medikamente.
Im Krankenhaus bekommen wir sehr wenig. Meistens müssen wir um Spenden bitten.
Früher war dieser Flur hier voller Menschen. Das Universitätsklinikum der Hauptstadt war stolz, zu den Besten in Lateinamerika zu gehören. Jetzt ist der Aufzug für Krankenhausbetten und Schwangere außer Betrieb. Kein Wasser, kein Antibiotikum. Ein Albtraum für die Ärzte, die geschworen haben, Leben zu retten.
Ein Patient blutete sehr stark. Es war 3 Uhr morgens und Stromausfall. Die Blutbank war im 6. Stock und wir hangelten uns am Geländer entlang, weil wir keine Möglichkeit hatten, uns Licht zu machen.
Wenn man das so hört, eine Uniklinik ohne Strom, ohne Labor, ohne Medikamente, da fragt man sich, wie überlebt das Land?
Also ich kann sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Krankenhaus besucht habe und auch dieses Mal war ich erschüttert darüber, wie es da aussieht. Es war fürchterlich unhygienisch, es war fürchterlich heruntergekommen. Und die Patienten, die es noch gab, waren im Prinzip hilflos. Man konnte ihnen vielleicht Schmerzen lindern, aber keine wirkliche Therapie mehr anbieten. In anderen Jahren habe ich gesehen, dass die Patienten halt überall auf dem Boden lagen, weil die Not so groß war. Und ich habe gesagt, wo sind denn die ganzen Patienten hin? Es waren ja früher mal hier 2000 Patienten. Und dann haben die gesagt, wir haben nur noch 250 Patienten, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Wir haben keine Medikamente für sie. Wir schicken die Menschen zum Sterben nach Hause. Wenn die Menschen zum Sterben nach Hause geschickt werden, das Krankenhaus leer ist, obwohl es die Patienten gibt, aber man sagt, wir haben nichts für euch, dann ist das eine humanitäre Krise.
Wenn es um Venezuela geht, dann stehen sich ja oft verschiedene vermeintliche Wahrheiten gegenüber. Also die einen reden offen von Krise und die anderen reden immer noch von Propaganda. Wie stellen Sie denn dann, Xenia Böttcher, sicher, dass Ihre Informationen, die Sie haben und die Sie weitergeben, wirklich verlässlich sind?
Das eine ist sozusagen belegbar. Ich kann es mit eigenen Augen sehen. Mhm. Und bekomme viele Zeugenaussagen dazu. Wenn mir dann einer erzählt, es ist nicht so schlimm, oder wenn ich Menschen sehe, die im Müll nach Essen suchen, das stinkt, und ich gehe mit denen da rein und ein Regierungsanhänger ruft mir zu, das ist nicht die Wahrheit, was sie da zeigen, dann denke ich, ich habe die Menschen ja nicht dahin bestellt, ich bin einfach dahin gekommen und sehe es mit eigenen Augen. Und wenn die mir dann entgegenrufen, das ist nicht die Wahrheit, dann muss ich ja nur meinen gesunden Menschenverstand einschalten, um zu sagen, wie die Lage tatsächlich ist.
Einschätzungen von Xenia Böttcher, der ARD-Fernsehkorrespondentin für Mittelamerika.
Weltspiegel. User-Fragen.
Über Facebook haben uns Fragen von Usern erreicht, zum Beispiel folgende. Nicht ein Wort von Weltspiegel extra kann man glauben. Ich habe im ganzen Bericht keine unterernährten Menschen oder Demonstranten gesehen.
Na gut, also man kann in dem Bericht ja tatsächlich eine Frau sehen, die offensichtlich ausgemergelt ist. Und das habe ich über die Jahre sehen können. Den Krankenhäusern ist bekannt, dass die Menschen nur noch Haut und Knochen sind. Das habe ich auch selber gesehen. Und wir haben es auch in unserem Video gezeigt. Aber es ist ja nicht immer so einfach, im Krankenhaus so zu drehen, wie man möchte.
Kann man sich einfach so zum Übergangspräsidenten ernennen?
Die Opposition argumentiert damit, dass die Stelle des Präsidenten vakant ist, dass es keinen Präsidenten mehr gibt. Das machen sie, weil sie die Wahl von Nicolas Maduro im Jahr 2018 als undemokratisch und nicht frei und nicht gerecht beurteilen. Und insofern argumentieren sie, dass die Amtszeit von Maduro abgelaufen ist. Also gibt es keinen Präsidenten mehr. Und in solchen Fällen schreibt die Verfassung vor, dass der Parlamentspräsident übergangsweise bis zu Neuwahlen die Präsidentschaft übernimmt.
Weltspiegel. Kontext.
Ist Venezuela ein gescheiterter Staat? Jedenfalls ein Land mit zwei Präsidenten. Beide beanspruchen für sich Legitimität und beiden wird von der jeweiligen Gegenseite Amtsanmaßung vorgeworfen. Deswegen frage ich jetzt die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Mittelamerika, Anne-Kathrin Mellmann. Sie berichten ja seit mehreren Jahren aus Venezuela. Haben sich denn jetzt Ihre Bekannten aufgeteilt in Pro und Contra Maduro bzw. Guaido?
Tatsächlich habe ich in den vergangenen Jahren eher beobachten können, dass sich immer mehr Menschen von der sozialistischen Regierung abgewandt haben. Also auch solche, die wirklich ganz glühende Verehrer waren von Hugo Chavez, dem verstorbenen Präsidenten, dem Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, erst 2013 verstorben, und ihm folgte dann Nicolas Maduro. Und mit Nicolas Maduro hat es wirklich gravierende Veränderungen in dem Land gegeben. Die Demokratie wurde nach und nach abgeschafft. Also Maduro hat zum Beispiel auch das Parlament entmachtet, nachdem dort die Opposition Ende 2015 einen haushohen Sieg eingefahren hat. Hat er sie immer weiter entmachtet, entrechtet, hat die Institutionen, die eigentlich unabhängig sein müssten, wie oberstes Gericht und Wahlrat, auf seine Seite gezogen und mit ihm genehmen Leuten besetzt, also kurz die Gewaltenteilung abgeschafft. Und das ist den Venezolanern natürlich aufgefallen und deswegen haben sich sehr viele enttäuscht abgewandt. Es gibt jetzt heute so einen, so nennen die Menschen dort das, einen kritischen Chavismus, einen Chavismus, der schon noch die Ideale eines Hugo Chavez vertritt, sich aber ganz klar abgewandt hat von Nicolas Maduro und seiner Politik und seiner ja kriminellen Machtklicke, wie viele dort sagen.
Sie waren 2006 erstmals in Caracas, und zwar zum Weltsozialforum. Das war damals ziemlich genau Halbzeit von Hugo Chavez. Und ich kann mir vorstellen, dass damals noch ziemlich viel Begeisterung herrschte. Oder wie haben die Menschen ihn damals aufgenommen?
Für mich war das damals sehr beeindruckend zu sehen, wie diese Massen von Menschen diesem Mann Hugo Chavez folgten. Es gab wirklich so eine Art Aufbruchsstimmung. Die Menschen, vor allen Dingen die verarmte Bevölkerung, hatte das Gefühl, zum ersten Mal überhaupt ernst genommen zu werden, zum ersten Mal überhaupt beteiligt zu werden. Ich erinnere mich noch, dass es auf der Straße überall Stände gab, an denen lange Schlangen standen von Menschen, vor allen Dingen aus armen Vierteln, die dort Ausweispapiere beantragen konnten. Denn viele hatten ja nicht einmal gültige Papiere, um überhaupt an einer Wahl teilnehmen zu können. Hugo Chavez hat sich genau darum gekümmert, natürlich auch in dem Bewusstsein, dass das seine Machtbasis eines Tages bilden könnte. So war es dann auch. Aber es ging natürlich auch um mehr Teilhabe an einer vermeintlichen Demokratie, in der bis dahin so viele Menschen einfach ausgeschlossen gelebt haben von dem Wohlstand Venezuelas. Wenn man Analphabet ist, wenn man sich den ganzen Tag darum sorgen muss, wie man am Abend das Essen für die Kinder auf den Tisch bekommen kann, wenn man keine Ausweispapiere hat, dann sind einem im Zweifelsfall auch Wahlen egal.
Heute steckt Venezuela tief in einer Finanzkrise. Die Bevölkerung lebt im Land der Hyperinflation.
Der Straßenmarkt in einem der Slums von Caracas ist schlecht besucht. Zu hoch seien die Preise, klagen die wenigen Kunden und Verkäuferinnen wie Magali Mendes. Heutzutage muss ich sehr viel ausgeben, um sehr wenige Produkte zu bekommen. Wenn der Dollarkurs steigt, schließen die Großmärkte. Alles wird neu ausgepreist. Was ich morgens gekauft habe, ist mittags schon teurer. 10 Millionen % könnte die Hyperinflation nach IWF-Schätzungen in diesem Jahr betragen. Offizielle Daten geben venezolanische Behörden seit langem nicht mehr heraus. Am Stand von Frau Mendes kostet ein Päckchen mit 10 Babywindeln einen halben Mindestmonatslohn. Ein Kilo Maismehl einen Viertel. Die Studentin Norma Villalobos hat sich ein halbes Kilo Bananen geleistet. Ich habe schon seit einem Monat kein Obst gekauft, weil es viel zu teuer geworden ist. Das Geld ist nichts mehr wert. Ich versuche trotzdem noch frisches Gemüse und Obst zu essen, kaufe aber nur noch das Billigste, wie Yucca, Kartoffeln oder eben Bananen. Bei Medikamenten ist es schwierig, billigere Alternativen zu finden. Vor einer Apotheke steht eine lange Schlange. Seit Jahren werden in Venezuela so gut wie keine Arzneien mehr hergestellt. Und für die wenigen Importprodukte, die es noch gibt, reicht der Lohn in der Hyperinflation nicht aus. Ein Mittel gegen Osteoporose kostet 4 Monatslöhne.
Alles ist wahnsinnig teuer geworden in Venezuela. Das Geld ist immer weniger wert und gleichzeitig braucht das Land Devisen, denn fast alles wird importiert. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso produziert Venezuela die Medikamente oder die Lebensmittel nicht selbst?
Das hat Venezuela durchaus schon mal getan, aber nie ausreichend, nie wirklich genug, um die Bedürfnisse der Bevölkerung abzudecken. Das ist eines der Grundprobleme dieses Landes, das so verwöhnt ist durch seinen Rohstoffreichtum. Nachdem das Erdöl entdeckt wurde, haben sich alle Regierungen darauf konzentriert, dieses Erdöl zu verkaufen und aus den Öleinnahmen dann die Importe bestreiten zu können. Deswegen gab es auch immer mal wieder Mangelphasen in diesem Land. Bestimmte Produkte waren plötzlich nicht mehr erhältlich. Allerdings hat sich natürlich dieser Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten noch mal extrem verschärft, vor allen Dingen in den vergangenen 5 Jahren. Und das hat unter anderem auch mit der schlechten Politik der sozialistischen Regierung zu tun, mit ihren Preiskontrollen, mit ihren Devisenkontrollen, ihrem Klientelismus und dem vielen Schmuggel, den es gibt. Und deswegen ist einfach auch nicht mehr genug für die Bevölkerung da.
Linke in Europa behaupten ja manchmal, die USA hätten mit ihren Sanktionen das Elend in Venezuela angerichtet. Stimmt das so?
Das kann man so nicht sagen, weil die USA in den vergangenen Jahren noch der wichtigste Handelspartner für Venezuela waren. Bis jetzt zu den Sanktionen, die sie verhängt haben, kurz nach der Ernennung von Juan Guaido zum Übergangspräsidenten, wurde der venezolanischen Regierung ja sozusagen der Ölhahn abgedreht. Dazu muss man wissen, die Erdölförderung in Venezuela ist staatlich und PDVSA, dieser Konzern, hat einen großen Teil seiner täglichen Fördermenge an die USA verkauft. Und die USA waren im Grunde der einzige Handelspartner von PDVSA, der in den vergangenen Jahren wirklich noch Devisen dafür gezahlt hat, während die anderen großen Abnehmer, wie zum Beispiel Russland oder China gar nicht mehr Geld dafür rübergereicht haben, sondern dabei ging es vor allen Dingen um Schuldentilgung. Venezuela hat riesige Mengen von Schulden, zum Beispiel bei China zwischen 60 und 70 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden. Und die werden also durch einen Großteil der täglichen Erdölförderung beglichen. Also waren die USA eigentlich ein wichtiger Handelspartner. Es gab da auch keinerlei Probleme. Die Sanktionen, die in den vergangenen Jahren verhängt wurden, die konzentrierten sich vor allen Dingen auf einzelne Personen der Machtelite Venezuelas. Also darunter waren zum Beispiel der Generalstaatsanwalt, auch der Präsident, einige Minister, einige hochrangige Generäle, von denen man eben weiß, dass sie Geld aus diesem Vermögen abzweigen, ins Ausland schaffen. Deswegen wurden dort Konten eingefroren und so nach und nach haben sich dann die Finanzsanktionen gegen diese sozialistische Regierung in Caracas auch verschärft.
Seit Ende Januar bezahlen die USA ja nun nicht mehr direkt das venezolanische Öl, sondern zahlen auf Sperrkonten ein. Ist das jetzt eine tickende Zeitbombe?
Ich glaube schon, dass das so etwas ist wie eine tickende Zeitbombe, weil die USA eben der wichtigste Geldgeber noch waren. Die wichtigste Devisenquelle für die Regierung. Mit diesem Geld war sie in der Lage, wenigstens einen kleinen Teil Lebensmittel im Ausland einzukaufen, die dann wiederum gepackt wurden in Lebensmittelpakete, die dann verteilt wurden an die vor allen Dingen ärmere Bevölkerung. Und wenn der Regierung nun das Geld schlussendlich komplett ausgeht für diese Lebensmittelimporte, dann kann ich mir vorstellen, dann können sich auch in Venezuela viele vorstellen, dass es dann zu Hungeraufständen kommen könnte, vor allen Dingen in den armen Vierteln, wenn diese Lebensmittellieferungen auch noch ausbleiben.
Einschätzung von Anne-Kathrin Mellmann, der ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Mittelamerika.
Weltspiegel, anders gesehen.
Der Journalist Toni Keppeler betreut das Latino-Media-Büro in Tübingen und pendelt zwischen Deutschland und Lateinamerika. Herr Keppeler, Sie sind seit den 80er Jahren in der Region unterwegs. Können Sie sich an ein reiches Venezuela erinnern?
Ja, liest man heute gerne, dass das mal das reichste Land Lateinamerikas gewesen ist. Venezuela war natürlich ein reiches Land, aber ein reiches Land für nur sehr wenige. Also bevor Chavez Anfang 1999 die Regierung übernommen hat, lebten etwa 80% der Bevölkerung in Armut. Es gab natürlich in Caracas wunderschöne Viertel mit teuren Restaurants und schönen Shopping-Malls. Die waren allerdings für eine sehr kleine, aber auch sehr reiche Minderheit gewesen. Als Tourist konnte man das Land damals sicher als reich, wohlhabend erleben, einfach weil man nicht in die Armenviertel gegangen ist.
Während der Amtszeit von Hugo Chavez, also von 1999 bis 2013, ist ja der Ölpreis von weniger als 20 Dollar pro Barrel auf einen absoluten Rekord gestiegen, von mehr als 100 Dollar pro Barrel Rohöl. Wo ist dieses ganze Geld geblieben?
Die Regierung legt keine Rechenschaft drüber ab. Man redet viel von Korruption. Es ist auch sicher viel Geld verschwunden. Man kann aber auch sagen, Chavez hat sich zum einen mit billigem Öl an viele Nachbarländer, politische Verbündete, ja, eingekauft. Andererseits hat er auch eine große Umverteilung vorgenommen mit den Öleinnahmen. Also so die Armutsquote ist in den ersten Jahren seiner Regierung deutlich nach unten gegangen. Er hat Schulen gebaut, er hat Häuser gebaut, die gegen wenig Geld oder gar kein Geld verteilt worden sind. Er hat ärztliche Einrichtungen in Armenvierteln aufgebaut. Das heißt, da ging auch sehr viel Geld weg, was nicht heißt, dass schon sehr früh auch von Korruption geredet worden ist. Früher nannte man das immer eine Oligarchie, die sich den Reichtum aneignet. Unter Chavez nannte man dann das eine Boligarchie von der bolivarischen Ideologie von Chavez.
Sie haben es jetzt schon genannt, das Wort Umverteilung. Mit diesem Versprechen ist der Sozialist Chavez angetreten. Ist ihm die gelungen?
Ich würde sagen, sie ist ihm gelungen. Sie hätte sehr viel besser gelingen können. Chavez hatte am Anfang in seinen ersten Regierungsjahren auch noch die Vision einer Diversifizierung der Wirtschaft, also dass nicht alles nur am Erdöl liegt. Die hat er aufgegeben nach dem kurzen Putsch gegen ihn 2002. Danach hatte er nur noch auf Erdöl gesetzt. Auch deswegen, weil er dachte, er müsse ja das Volk ruhig stellen, er müsse da Wohltaten verteilen, damit sie weiterhin hinter ihm stehen und damit so ein zweiter Putsch nicht mehr vorkommt.
Das ist ihm gelungen, dass die Leute hinter ihm stehen. Er wird bis heute als Vater verehrt. Also da ist jetzt ein Personenkult entstanden. Aber das war doch eigentlich genau das, was die Linken in Lateinamerika abschaffen wollten, diese eine Führungsfigur.
Ja, wollten sie eigentlich abschaffen, ist ihnen aber nirgendwo gelungen. Egal, wo sie hingucken, ob in Brasilien unter Lula, ob in Bolivien mit Evo Morales, ob in Nicaragua mit Daniel Ortega. Es gab immer diese starken Figuren. Das hat etwas mit lateinamerikanischer Politik zu tun. Der Caudillo, der Mann, der es richtet, der seinen Willen auch durchsetzen kann, ist einfach eine zentrale Figur, über die Politik gemacht wird. Das heißt, der direkte Bezug zwischen dem Präsidenten jetzt im Falle von Venezuela und dem Volk war immer sehr viel wichtiger, als dass da irgendwelche Institutionen dazwischen waren, die da was vermittelt hätten.
Dann ist dieser Präsident, nämlich Hugo Chavez, an Krebs erkrankt und hat einen Nachfolger eingesetzt, Nicolas Maduro. Hat der jetzt das Erbe verspielt, weil er nicht so charismatisch auftreten kann, weil er nicht solche Visionen hat?
Es ist wie häufig, wenn solche großen Männer Nachfolger aussuchen, dass sie da kein glückliches Händchen haben. Und Chavez hatte da ganz sicher keine glückliche Hand mit Maduro. Man kann aber auch nicht alle Schuld über diesen Mann schütten. Die Wirtschaftskrise hat schon sehr viel früher angefangen. Sie ist nur nicht so aufgefallen, weil der Ölpreis hoch war und ist in dem Augenblick aufgefallen, wo der Ölpreis zusammengebrochen ist. Dieses Problem hat Maduro geerbt, dass er damit überhaupt nicht umgehen kann, dass er keinen Plan hat, wie er da rauskommen kann, dass er immer autoritärer reagiert hat, wenn es verständliche Proteste gegen ihn gab, das ist eine ganz andere Sache. Also so da sieht man einfach, und das sagen mir auch viele Venezuelaner, die für Chavez waren und heute gegen Maduro sind, da hat der Mann einfach nicht das Format von Chavez.
Und wie ist es heute? Würden Sie Venezuela als gescheiterten Staat bezeichnen?
Es ist insofern ein gescheiterter Staat, als das Gesundheitswesen völlig zusammengebrochen ist, als die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sehr große und ernsthafte Engpässe hat. Es ist insofern kein gescheiterter Staat, als die Armee immer noch funktioniert, die Sicherheitskräfte funktionieren, dem Präsidenten unterstehen. Es ist aber wiederum insofern ein gescheiterter Staat, als der Präsident das Parlament ausgehebelt hat und dass er die Gerichte unter Kontrolle gebracht hat. Das heißt, es kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Ich würde jedenfalls sagen, Venezuela hat immer noch einen amtierenden Präsidenten, der seine Macht durchsetzen kann.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Venezuela ist kein Einzelfall. Es gibt auch andere Länder, wo Personenkulte entstanden sind, wo aus linken Hoffnungsträgern Autokraten wurden oder dieselben abgelöst wurden wie in Brasilien durch rechte Autokraten. Wo ist denn die lateinamerikanische Linke geblieben?
Die lateinamerikanische Linke hat ein großes Problem. Sie kam ja nach Chavez, gab es so eine ganze Welle mehr oder weniger linker Präsidenten, die alle demokratisch gewählt wurden und so ins Amt gekommen sind. Sie haben vorher, und auch deswegen sind sie gewählt worden, die neoliberale Politik ihrer Vorgänger kritisiert. Sie haben auch die Korruption, die unter ihren Vorgängern war, kritisiert. Und sie haben sich dann sehr schnell an dieses System angepasst. Das heißt, jede linke lateinamerikanische Partei hat heute ihre eigenen Korruptionsskandale. Da wehrt sich dann eben auch das Volk, da gibt es dann Demonstrationen dagegen und in dem Fall wurden dann sehr viele auch sehr autokratisch bis repressiv, was auch damit zusammenhängt, dass in etlichen Ländern die linken Parteien aus Guerilla-Bewegungen entstanden sind. Das heißt, dass dahinter im Prinzip eine militärische Struktur stand und dass sie auch dieses militärische Denken bis heute nur oberflächlich überwunden haben.
Nun setzen viele Venezolaner ihre Hoffnungen in Juan Guaido, der nun, weiß Gott, nicht für die Linke steht, sondern eher für eine konservative Seite. Wie wird es da weitergehen? Ist das jetzt der nächste Autokrat oder was, glauben Sie, gibt es für eine politische Entwicklung, wenn es wirklich zu Neuwahlen kommt?
Das ist ja erstmal noch die Frage, ob es zu Neuwahlen kommt. Guaido ist eine Figur, die sehr schnell sehr bekannt geworden ist. International kannte man ihn überhaupt nicht. Ich hatte seinen Namen vorher schon ein paar Mal gelesen, aber ihn nie weiter beachtet. Das war ein geschickter Schachzug der Opposition, da einen unverbrauchten Menschen an die Spitze einer neuen Protestbewegung zu stellen, der auch ein gewisses Charisma hat, der jung ist, der ja nicht vorbelastet ist, weil man einfach wenig über ihn weiß. Ob er allerdings die Opposition zusammenhalten kann, so wie er es jetzt tut, ist sehr die Frage.
Und in welche politische Richtung würde es dann gehen, wenn es links nicht lief, zurück zur politischen Rechten wie in Brasilien, oder kann da auch noch ein anderer Weg in Frage kommen?
Es ist gerade schwierig und alles letztendlich Spekulation. Was man hört so aus dem Inneren der Opposition ist, dass es da schon wieder Grabenkämpfe gibt unterhalb eben dieser charismatischen Figur von Guaido. Die Opposition ist ein sehr buntes Gemenge von, in Deutschland würde man sagen, Splitterparteien, von vielen kleinen Parteien, die gehen von Sozialdemokraten bis ganz Neoliberalen und Rechten. Und es gibt da verschiedene Menschen, die durchaus Ambitionen haben. Daran ist die Opposition vor einem guten Jahr auseinandergebrochen. Guaido hat sie jetzt, oder mit Guaido hat sie sich jetzt wieder geeinigt. Aber was man hört, fangen diese internen Streitereien schon wieder an. Und von daher kann man schwer sagen, was rauskommt. Es gibt einen Teil, die sagen, wir müssen da jetzt hart durchmarschieren. Und es gibt einen anderen Teil, die sagen, wir müssen mit den Chavisten, zumindest mit den gemäßigten Chavisten, verhandeln.
Es sieht nicht nach einer schnellen Lösung aus für Venezuela, sagt der Journalist Toni Keppeler. Er leitet das Latino-Media-Büro in Tübingen.
Weltspiegel. User-Fragen.
Auf Facebook haben wir verschiedene Fragen zum Thema gefunden. Zum Beispiel folgende. Unverschämt die rechtmäßige Regierung zu stürzen. Stecken da die USA dahinter?
Die USA stecken mit dahinter, aber es sind nicht nur die USA. Man kann so eine Volksbewegung, wie sie in Venezuela die letzten Wochen stattgefunden hat, mit Hunderttausenden auf der Straße, die kann man nicht im Weißen Haus befehlen.
Dass diese Regierung rechtmäßig ist, das kann man diskutieren, denn es hat keine demokratischen Wahlen gegeben. Maduro hat sich im Amt bestätigen lassen und bei diesem Wahlgang die Opposition ausgeschlossen. Also die wichtigen oppositionellen Kandidaten, das wichtige Oppositionsbündnis, das ihm hätte gefährlich werden können, durfte an dieser Wahl überhaupt nicht teilnehmen.
Und Guaido soll nun alles besser machen? In 3 Jahren wird es genauso sein wie jetzt.
Ja, was er besser machen will, hat er ja so genau gar nicht gesagt. Bislang ist das Wesentliche der Opposition, Maduro muss weg. Was danach kommt, darüber spekulieren wir nur.
Guaido hat natürlich die Aufgabe, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen, beziehungsweise einen Präsident, der dann nach ihm kommt, so denn einer kommt. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die einen hohen politischen Preis haben dürfte, weil man viele Subventionen abschaffen müsste. Man müsste vielleicht sich mal dazu durchringen, das Benzin nicht mehr zu verschenken, sondern tatsächlich zu verkaufen. Alle Wirtschaftsreformen, die dort gemacht werden müssen, hätten zur Folge, dass es der armen Bevölkerung noch schlechter geht. Also zu beneiden ist dort kein nächster Präsident um diese Aufgabe. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass aus Angst vor diesem hohen politischen Preis dann folgende Regierungen, kommende Präsidenten auch davor zurückschrecken, diese Reformen durchzuführen, die Venezuela wirklich braucht.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Venezuela, ein gescheiterter Staat? Am Mikrofon war Esther Saub. Die Redaktion hatte Stefan Rocker.